And what happened with that as well. As far as $200 billion, I think that number could move, obviously. It takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future, ensure that our ammunition is, everything's refilled, and not just refilled, but above and beyond. I mean, President Trump, as he said, rebuilt the military in his first term, didn't think he'd use it as dynamically in his second, but he had. So thank goodness he did that. And an investment like this is meant to say, hey, we'll replace anything that was spent. And now that we're reviving our defense industrial base and rebuilding the arsenal of freedom and cutting deals like our great deputy secretary here is doing, long lead times on exquisite munitions, we're going to be refilled faster than anyone can imagine. And I think, you know, we're also still dealing with the environment that Joe Biden created.
Finden Sie das richtig? Also stehen Sie da auch auf seiner Seite?
Naja, was er formuliert hat, war, dass er gesagt hat, das ist nicht unser Krieg. Und damit hat er recht, das ist ja objektiv so. Wir sind nicht beteiligt, wir wurden vorher nicht gefragt, wir sind nicht Teilnehmer daran, das ist so.
Und Sie würden das unterstützen?
Ich würde sagen, das ist nicht unser Krieg, ja, das ist objektiv so, aber es sind Partner von uns, die in diesen Krieg involviert sind.
Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Guten Morgen. Ihr seid richtig beim Iran-Update mit Thomas Gast am 20. April 2026. No coffee, no working, Freunde. Ja, herrlich dieser Kaffee. Wir haben gestern späten Nachmittag eine Eilmeldung reinbekommen. Die hat, ja, Pfeffer, würde ich sagen. Der Iran hat einen F-35-Kampfjet der US-Luftwaffe getroffen. Ihr habt sicherlich davon gehört, da gibt's einiges zu berichten. Ein US-Kampfjet vom Typ F-35 führte eine Notlandung auf einem Luftwaffenstützpunkt im Nahen Osten durch, nachdem er unter iranische Feuer geraten war. Ja, ich würde sagen in iranische Feuer, berichteten Quellen gegenüber CNN. Das ist ja ein Hammer, ne? Der Tarnkappenjet der fünften Generation führte eine Kampfeinsatzmission über Iran durch und war gezwungen, eine Notlandung durchzuführen. Der Vorfall wird untersucht, teilte das US-Zentralkommando CENTCOM der Agentur mit. Zur Erinnerung, so ein F-35 kostet in der Ausstattung ungefähr zwischen 8,5 und 10 Milliarden US-Dollar. Man muss sich immer mal die Stimme des Gegenübers anhören, also des Gegners, würde ich sagen. Was also sagt der Iran? Ein F-35 des Aggressors wurde heute um 2.50 Uhr morgens am Himmel über Iran von einem modernen, fortschrittlichen Luftabwehrsystem der Luft- und Weltraumstreitkräfte des IRCC getroffen und schwer beschädigt. Ja, das heißt, die Luftwaffe von den IRCC hat zugeschlagen. Das Schicksal des Flugzeugs ist bislang unbekannt. Die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes ist sehr hoch, berichtet das iranische Militär. Die Amerikaner hingegen sagen, die F-35 konnte sicher landen und der Pilot sei in einem stabilen Zustand. Wenn ich das höre, stabiler Zustand, das heißt für mich persönlich als Militär, der Pilot wurde verletzt. Das heißt aber auch, wenn ich mal zwischen den Zeilen lese, dass die Luftabwehr der Iraner intakt ist. Nicht wie die Amerikaner behaupten, wir haben alles kaputt gemacht, wir haben die Luftabwehr ausgeschaltet, negativ. Die haben es geschafft, eine F-35 zu beschädigen. Und es war ganz knapp dran, dass sie das Ding runtergeholt haben. Ja? That's the point. Ich meine, das mit der Luftabwehr ist ja auch so eine Sache. Die Tarnkappenbomber zum Beispiel, die fliegen außerhalb vom Luftraum des Iran, weil die fliegen langsam und denen geht der Arsch auf Grundeis. Das zeigt, dass die Luftabwehr des Iran mit Teilen noch intakt ist. Dann haben wir hier eine Nachricht, die ist reingekommen gestern gegen Abend. Das ist eine Breaking, also auch eine Eilmeldung. Der Westen plus Japan bereit für Hormuz-Einsatz. Na da schau her. UK, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Japan in gemeinsamer Erklärung. So ungefähr, wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten, dafür zu leisten, dass die Tankerschiffe sicher durch die Straße von Hormuz fahren können. Da gibt's einen Link dafür, den setze ich euch hier unten rein. Ja, das heißt, diese Länder, ich sag's nochmal, UK, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Japan, die haben wohl einen Beschluss herausgebracht, worin gesagt wird, okay, wir könnten uns einen gemeinsamen Einsatz zur Sicherung oder zur Sicherheit der Schiffe, Öltanker und Frachter, die durch die Straße von Hormuz fahren, um diese Sicherheit zu gewährleisten. Ich habe mir den Bericht durchgelesen und dieser Bericht sagt mir zum Beispiel gar nichts. Da bleiben so viele Fragen offen, da ist so viel ungeklärt. Ich weiß nicht. Ja? Zum Beispiel ist aus diesem Bericht nicht klar hervorgehend, ob dieser Einsatz während des Krieges stattfindet oder erst nach dem Krieg. Das müsste geklärt werden. Nächste Frage meinerseits. Was würden diese europäischen Staaten machen, die europäische NATO und Japan, in der Straße von Ormus, wenn sie dort angegriffen werden? Wie würden sie sich verhalten? Weil wenn sie riposten, das heißt, wenn sie es vorher erwidern, da gibt es ja sicherlich Rules of Engagement, dann wären sie drin im Krieg. Wenn das während des Krieges geschieht. Aber das ist ja nicht klar. Vorher oder nachher? Was würde passieren, wenn auf diese Kreuzer der NATO, der europäischen NATO oder Fregatten ein Angriff unter falscher Flagge stattfindet? Dann haben wir noch ein anderes Detail, woran diese Herren sicherlich nicht gedacht haben. In der Straße von Ormus bei Bandar Abbas gibt es Tausende von Skiffs. Skiffs, das sind diese langgezogenen Fischerboote. Die sind teilweise, fast alle aus Holz. Die haben nur ein oder zwei Motoren. Die einzigen Metallteile an diesen Skiffs. Ja? Ich kenne die Skiffs aus meiner Zeit in der Private Security in der Gegend Ostafrika, Somalia. Ja, Sri Lanka, Indien, in dem Raum. Und diese Skiffs, bei schlechter See, kannst du die selbst mit Schiffsradar kaum ausmachen. Manchmal gar nicht. Das heißt, die können sich den Kreuzern der Japaner und der Europäer nähern, ohne dass sie entdeckt werden. Das ist drin. Und dann? Ratatouille? Rakete Marsch? Panzerfaust? What? Also meine Meinung dazu, zu dem, was die vorhaben, diese europäischen NATO-Länder und die Japaner, mit ihren Kreuzern und Fregatten in der Straße von Ormus, dafür Sicherheit zu sorgen, das ehrt sie, das ist lobenswert. Nobel. Das ist aber auch mega gefährlich und das kann nach hinten losgehen. Nächstes Thema. Dann bleibt noch eine Frage zu klären. Thomas Gast, warum warst du in Norfolk? Was hast du da zu tun gehabt? Ich habe gestern gesagt, dass ich 2004 in Norfolk war und diese ganzen Flugzeugträger gesehen habe, die gerade zurückkamen vom Irak, vom Einsatz im Irak. Ja, das war so eine tolle Geschichte. 2004 bekam ich Post von einem lieben Freund, der war damals Berufssoldat bei der Bundeswehr. Fallschirmjägerbataillon 253. Und er hat mich gefragt, Tom, pass mal auf, wir machen eine Bundeswehr-Reserveübung. Heimatschutzbataillon, die ganze Ecke da unten. Nagold, Kalf, Böblingen, Sindelfingen, ich erspare mir den Rest. Und er hat mich gefragt, Tom, kommst du mit? Ich arrangiere alles für dich. Ja? Und da habe ich nicht lange überlegt, habe gesagt, okay, ich komme mit. Dann sind wir losgeflogen, von Köln-Bahn Richtung United States Hausen und dann ging es ab Richtung Fredericksburg, Bowling Green vor AP Hill. Und dort haben wir dann eine zweiwöchige Bundeswehr-Reserveübung gemacht mit der National Guard. Vor AP Hill, das heißt heute vor Walker. Nicht mehr AP Hill, sondern Walker. Und im Rahmen von dieser Bundeswehr-Reserveübung bei Bowling Green mit der National Guard, da sind wir eines Tages am Sonntag rübergefahren nach Norfolk. Das ist nicht weit. Und dort haben wir die ganze Armada gesehen von diesen USS atombetriebenen Flugzeugträgern. Ja, das war sehr eindrucksvoll und insgesamt war der Aufenthalt dort bei AP Hillhausen, ja, das war gut. Die National Guard, das sind taffe Jungs. Ich habe da immer mehr Affinität gehabt mit diesen National Guards als mit den aktiven Soldaten. Die aktiven US-Soldaten, die waren alle so ein bisschen, ja, ne, so ein bisschen hier. Aber die National Guard, die Jungs von der National Guard, die waren alle gechillt, die waren cool. Tolle Menschen, ja. Tolle Leute, ja. So, nächster Bericht. Ja, liebe Freunde, wir müssen nochmal auf die Angriffe auf die Gasfelder zu sprechen kommen, weil es wichtig ist. Ist auch wichtig für euch. Iranische Angriffe auf Gasfeld Ras Laffan in Katar haben 17% der Exportkapazität für Flüssiggas LNG Katars außer Gefecht gesetzt. Das sagt der CEO von Qatar Energy, also der Boss. Das führt zu geschätzten jährlichen Einnahmeverlusten von 20 Milliarden US-Dollar und die Versorgung Europas und Asiens ist gefährdet, kompromittiert, erklärte er gegenüber Reuters. Saad Al-Kabi, ich nehme an, das ist dieser CEO, sagte, dass zwei von Qatars LNG-Produktanlagen, Trains, wie er sie nennt, sowie eine von zwei Gas-to-Liquids-Anlagen GTL bei den beispiellosen Angriffen beschädigt wurden. Die Reparaturen des Gasfeldes werden dazu führen, dass jährlich 12,8 Millionen Tonnen LNG für 3 bis 5 Jahre ausfallen. Freunde, damit ihr mal wisst, in welcher Größenordnung wir uns da bewegen. Das weltweit größte Objekt der Erdgasindustrie in Ras Laffan, Katar, besteht aus 6 einzelnen Werken. Beschäftigt sind 115.000 Mitarbeiter. Es ermöglicht den jährlichen Export von über 80 Millionen Tonnen Flüssiggas. Das entspricht 21% des Weltexportes. Mit einem Schlag zunichte gemacht. Finila Comedy, aus die Maus, Ende Gelände. Das fällt weg. Und das fällt uns allen auf die Beine. Warum? Warum auch Deutschland? Weil Deutschland mit Katar einen Vertrag hatte über LNG. Und das war wichtig. Weil uns jetzt das Russengas fehlt, weil uns jetzt das LNG aus Katar fehlt, weil die Norweger irgendwann vielleicht Eigenbedarf anmelden und weil woanders kein LNG in Sicht ist. Doch, das von Amerikanern. Das 4 bis 6 Mal teurer ist. List oder Tücke? Oder beides? Nächster Bericht. Ja, hier habe ich was zum Schmunzeln für euch. Über der US-Militärbasis Fort McNair in Washington sind laut einem Bericht unbekannte Drohnen gesichtet worden. Putin? Auf dem Gelände befinden sich auch die offiziellen Residenzen von Außenminister Marco Rubio und Kriegsminister Pete Hegseth. Die Washington Post beruft sich dabei auf 3 Personen, die mit der Situation vertraut sind. Woher die Drohnen stammen, ist bislang unklar. Die Vorfälle haben intern Überlegungen ausgelöst, die beiden Minister an einem anderen sicheren Ort zu verlegen. Bislang wurde dieser Schritt jedoch nicht umgesetzt. Das US-Militär beobachtet mögliche Bedrohungen derzeit besonders genau. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage im Zusammenhang mit dem Krieg der USA und Israel gegen den Iran. Das Pentagon äußerte sich aus Sicherheitsgründen nicht zu dem Vorfall. Auch Reuters konnte die Angaben bisher nicht unabhängig klären oder bestätigen. Nächster Bericht. Ja, liebe Freunde, im Intro-Video sahen wir Pete Hegseth, den Kriegsminister. Was hat der gesagt? Er hat gesagt, "It takes money to kill bad guys." Ja, ihr habt richtig gehört. It takes money to kill bad guys. Hegseth tries to justify the Pentagon's request for $200 billion and more for the Iran war. Ja, das heißt, der Hegseth, der Kriegsminister, will Kohle haben. Und zwar 200 Milliarden für seinen Krieg gegen den Iran. 200 Milliarden und mehr. US-Kriegsminister Pete Hegseth hat sich gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen und betont, dass amerikanische Munition vor allem im eigenen Interesse eingesetzt werden müssen. Vor Journalisten erklärte Hegseth, die USA litten noch immer unter den Folgen der Politik von Joe Biden, der Bestände ausgeplündert und Waffen an Kiew statt an das eigene Militär geschickt habe. Bei jeder neuen Herausforderung heiße es reflexartig nur noch, schickt es in die Ukraine. Aus Sicht des Pentagon-Chefs seien diese Munitionsbestände nun besser für die Interessen der USA verwendet. Ich gehe weiter zum nächsten Bericht. Ja, Freunde, hier haben wir ein Video und ich mache schon mal darauf aufmerksam. Ich warne, es wird laut und es wird ein bisschen scary. Wir schauen uns das Video mal gemeinsam an und danach erzähle ich euch, was da passiert ist. Let's go!
The Al Marj outpost opposite Merkaba and carried out drone strikes on the Al Raheb site near Aitar al Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and
Ja, liebe Freunde, der Text dazu ist wie folgt. Der Moment, als heute ein israelisches Geschoss in unmittelbarer Nähe eine Gruppe von RT-Journalisten einschlug, während sie einen Bericht im Süden des Libanon drehten. RT, das sind die Russen. Und die Israelis haben wohl die Russen beschossen. Die RT-Leute sagten hinterher, es war Absicht. Aber jetzt mal weiter im Text. Der RT-Korrespondent, Reporter und sein Kameramann erlitten Splitterverletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Und wie gesagt, später in der Zeit, so 2-3 Stunden später, standen sie wieder vor der Kamera. Wir lassen uns nicht einschüchtern oder abhalten, unseren Job zu tun. Ja? Und dann haben sie eben, by the way, gesagt, Das war Absicht. Nächster Bericht. Ja, Leute, hier haben wir ein kleines Video, das schauen wir uns auch mal gemeinsam an und danach reden wir weiter. Da sind einige Komponenten dabei, wo ich mal sage, okay, schaut es euch mal an.
Der Kanzler hat ein klares Nein gegenüber einer Beteiligung Deutschlands zu diesem Iran-Krieg formuliert. Finden Sie das richtig? Also stehen Sie da auch auf seiner Seite?
Naja, was er formuliert hat, war, dass er gesagt hat, das ist nicht unser Krieg. Und damit hat er recht, das ist ja objektiv so. Wir sind nicht beteiligt, wir wurden vorher nicht gefragt, wir sind nicht Teilnehmer daran, das ist so.
Und Sie würden das unterstützen?
Ich würde sagen, das ist nicht unser Krieg, ja, das ist objektiv so, aber es sind Partner von uns, die in diesem Krieg involviert sind.
Meinen Sie, Deutschland kann sich raushalten?
Ja, Deutschland kann sich raushalten aus dieser Situation, aber auch der Bundeskanzler hat heute deutlich gemacht, dass es natürlich eine Entwicklung gibt, die uns auch fordern kann, beispielsweise nach diesem Krieg. Kann sein, dass wir auch gefordert werden, dass wir in der Straße von Hormuz tätig sind, beispielsweise wenn es darum geht, dass man Minen räumen müsste oder Ähnliches. Ich glaube, das darf man auch nicht ausschließen.
Also Freunde, wen haben wir da gesehen? Wir haben gesehen Dobrindt, Alexander Dobrindt bei Maischberger. Alexander Dobrindt kann sich Einsatz für sichere Schifffahrt am Ende des Irankrieges vorstellen. Am Ende des Irankriegs. Als Beispiel nannte der Innenminister am Mittwochabend in der ARD-Sendung Maischberger einen Minenräumungseinsatz. Und er sagte, kann sein, dass wir auch gefordert werden, dass wir auf der Straße von Hormuz tätig sind. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass man Minen räumen müsste oder Ähnliches. Das sagte Dobrindt. Er unterstrich zugleich die Position von Kanzler Friedrich Merz, dass der Irankrieg kein Krieg Deutschlands sei. Wir sind nicht beteiligt, wir wurden vorher nicht gefragt. Wir sind nicht Teilnehmer. Deshalb sei er der Meinung, ja, Deutschland kann sich raushalten aus dieser Situation. Deshalb sei er der Meinung, ja, Deutschland kann sich raushalten aus dieser Situation. Was jetzt? Weil ganz oben im Text hieß es noch folgendermaßen. UK, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Japan in gemeinsamer Erklärung. Bereit für angemessene Maßnahmen in der Strait of Hormuz. Ja? Und jetzt? Ja, Deutschland kann sich raushalten aus dieser Situation. Was jetzt? Da ist einiges im Unklaren. Ich blicke da nicht gern durch. Und dann steht hier noch ein Satz, den ich mal gerne erklärt haben möchte, würde ich sagen. Wir sind nicht beteiligt, wir wurden vorher nicht gefragt. Wir sind nicht beteiligt an diesem Krieg im Iran. Und wir wurden vorher auch nicht gefragt. Wir sind nicht Teilnehmer. Jetzt meine Frage, was wäre denn passiert, wenn die Amerikaner vorher, vor den Strikes, Deutschland gefragt hätten? Seid ihr bei uns? Sitzt ihr mit uns im gleichen Boot? Nehmt ihr teil? Was wäre dann passiert? Hätten die Deutschen gesagt nein? Oder hätten sie mitgemacht? Und das ist jetzt die große Frage. Vielleicht sind sie auch nur ein bisschen, ja, fühlen sich ein bisschen auf die Füße getreten, weil sie nicht gefragt wurden. Und sie hätten gegebenenfalls vielleicht mitgemacht. Ich weiß es nicht. Was denkt ihr denn, liebe Leute? Was denkt ihr? Also, es wird auf jeden Fall spannend in den kommenden Tagen. Und es gab ja schon mal so eine Koalition. Das war das Unternehmen Atalanta. Das war auf den International Recommended Transit Corridor. Das war so ein langer Schiffskorridor, wo sich die Fregatten und Kreuzer an einem Punkt befanden, die Tanker und Frachtschiffe abgeholt haben und dann durch diesen Korridor begleitet haben. Da war die halbe NATO dran beteiligt. Und damals, liebe Leute, ging es gegen die Skiffs der Somalia, die Frachttanker und Öltanker angegriffen haben, um dann ein Lösegeld zu fordern. Also die sind rangefahren mit den Skiffs, Ratatouille, hoch, Reling, drüber und in Beschlagnahme. Ich weiß das, weil ich in dieser Zeit damals, 2010, 2014, in dieser Branche tätig war. Und 2014, 2015 war ich auf Tankern tätig, in Sachen Security, damals mit meiner Benelli Argo, ja. Und wir haben Piraten damals abgehalten, eben genau das zu tun. Das nannte man damals Private Contracted Armed Security Personnel auf Schiffen. Ja, und deswegen kenne ich mich in dieser Materie sehr gut aus. Aber was mich jetzt brennend interessieren würde, wie geht es weiter? Ich meine, die Marines stehen bereit. Sie wollen die Insel Shark einnehmen. Da tauchen immer mehr Boots on the ground in der Region auf. Sie sind unterwegs. Die ganze Armada ist unterwegs. Battlefield 3, ja oder nein? Oder gibt's da andere Pläne? Wir wissen es nicht. Werden die europäischen NATO-Kreuzer in der Strait of Ormuz auftauchen? Ja oder nein? Wir wissen es nicht. Wenn die europäische NATO dort auftaucht mit ihren Kreuzern, wo sind dann die amerikanischen Schiffe? Ja, die sind bislang außerhalb der 700-Meilen-Range. Denen geht der Arsch auf Grundeis. Die trauen sich da nicht ran. Deswegen haben sie auch die Abe Lincoln zurückgezogen. Ja? Aber die NATO müsste gegebenenfalls ja die Löcher stopfen. Genau mein Humor, Leute. Ne? Genau mein Humor. Halleluja. Aber wir gehen mal weiter zum nächsten Bericht. Der ist auf Englisch und stammt von Politico. Ich lese ihn euch mal vor. Die meisten von euch kennen Englisch. Ja? Ich spreche die Sprache. Right? Politico. Now it's the Iranians who have the upper hand with the cards. Die Iraner haben jetzt die Karten. And that's why Trump's allies are afraid that the Iran issue is getting out of his control. Das heißt, die Iraner haben jetzt die Karten. Ja, das ist so ein Ausdruck, wo der Trump damals gesagt hat zum Zelensky, du hast nicht die Karten. Und jetzt sagt Politico, naja, ihr Amerikaner habt nicht mehr die Karten in der Hand, das sind die Iraner. Und die Alliierten von Trump, also Europa, die haben jetzt Angst, dass die Sache außer Kontrolle gerät. Wir gehen mal weiter zum nächsten Bericht, liebe Freunde. Da habe ich hier ein Video für euch. Es soll einen iranischen Raketenangriff auf Haifa zeigen, und zwar auf eine Raffinerie. IRGC meldet, Shaipa Shekhan, ballistische Rakete, trafen, es waren zwei, Israels größte Ölraffinerie Bassan Group in der Haifa Bay. Retaliation ist ein englisches Wort. Ja, ein Gegenschlag für israelische Streiks auf Teheran-Ölanlagen. Israel bestätigt keine massiven Schäden. Die Raffinerie in Haifa ist die größte und wichtigste Kraftstoffanlage in Israel und liefert etwa 50-60% des Kraftstoffes des Landes. Etwa 60% Diesel, 50% Benzin. Und genau in dieser Raffinerie sollen wohl zwei Raketen der Iraner eingeschlagen sein. Die Anlage verarbeitet etwa 197.000 Barrel pro Tag. Was bedeutet, dass ein großer Teil des Transport-, Luftfahrt- und Militärkraftstoffes Israels davon abhängig ist. Notabene, Israel hat nur zwei Raffinerien. Das heißt auf Deutsch, die Iraner gehen in der Eskalationsstufe nicht weiter. Die bleiben auf der gleichen Ebene. Ihr greift unsere Energieträger an, wir greifen eure an. Ihr greift unsere Flughäfen an, wir striken Ben Gurion. Ihr macht dies, wir machen das gleiche bei euch. That's the point. Und das ist das iranische Bestreben, die Eskalationsspirale nicht höher zu drehen. Sie bleiben auf dem gleichen Level. That's the point. So, liebe Freunde, mit dem ganzen Iran-Gedöns müssen wir vorsichtig sein. Es kommen da Sachen auf uns zu, die wir uns nicht ausgesucht haben. Es kommen da Dinge auf uns zu, die vielleicht brutal werden können. Ich glaube, man kann nicht genug warnen. Ganz im Gegenteil. Wir haben Situationen, wo ich mir sage, holla die Waldfee, wir müssen wachsam sein. Und zum Wachsamsein gehört es, sich vorzubereiten. Sich adäquat vorzubereiten. Meine klare Empfehlung, Urban Survival, Überleben im Notfall. Das ist die Notfallbibel. So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, das war's für heute. Ich melde mich mal ganz geschmeidig ab. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Aber auch, wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Tschüss, Servus und seid euch einer Sache sicher. Ich liebe euch, die besten Grüße gehen raus und Servus Deutschland. Bye, bye.